Schwarz hören. Eines Ihrer Themen, Herr Tormählen, ist das Alter. Sie selber sind noch gar nicht so alt, Sie sind ja nicht mal 60. Und trotzdem hat es Sie zum Thema Alter getrieben. Wie ist denn das passiert?
Danke für das Kompliment.
Ich habe es einfach am Geburtsdatum abgelesen.
Ich fühle mich auch nicht so alt. Ja, ich sage immer, das Thema Alter hat mich eigentlich gefunden. Ich fand alte Menschen immer faszinierender als junge Menschen. Im Sinne von, die haben mehr zu erzählen. Und das war ihnen ja auch meistens ins Gesicht geschrieben, dass da viel Leben schon stattfand, sieht man so.
Ins Gesicht geschrieben, das sehen Sie natürlich als professioneller Fotograf ganz besonders, dass alte oder ältere Gesichter möglicherweise sogar viel interessanter sind als diese makellosen jungen Gesichter, oder?
Ja, vor allen Dingen auch Gesichter, die künstlich dann makellos gemacht werden, ja. Die erzählen halt keine Geschichten. Wenn man sich die Faltenlandschaft in einem Gesicht anschaut, Lachfalten, Falten des Ärgers oder des Zorns oder der Nachdenklichkeit. Ja, die haben ja alle Namen, die Falten im Gesicht und so weiter. Ne? Und ich habe früher in der Kosmetikindustrie so als Fotograf gearbeitet. Ja. Da war es ein Makel, Falten zu haben. Aber ich fand immer so aus meiner Vergangenheit heraus, in meiner Jugend, dass ich mit den Leuten, die faltiger waren, einfach die bessere Zeit verbracht habe. Im Sinne von, da habe ich immer was gelernt, ja, auch fürs spätere Leben. Und diese Dinge haben sich dann auch immer bewahrt. Während die Sachen, die mir die Schönheitsindustrie, die Kosmetik und die Werbung beigebracht haben, die waren alle sehr vergänglich. Vor allen Dingen waren sie auch alle erstunken und erlogen. Ja, also. Und immer, wenn ich mich mit dem Thema Alter fotografisch auseinandergesetzt habe, auch wenn ich jemanden gesehen habe auf der Straße, oh, muss jetzt unbedingt ein Foto machen, ja, bin dann hin zu der Person, habe sie gefragt, darf ich sie kurz fotografieren? Ich habe auch immer, ich frage immer die Leute, ne? Ich möchte die nicht so voyeurmäßig irgendwie so aus mit der langen Linse und so fotografieren, sondern ich möchte tatsächlich, dass da so ein Dialog auch stattfindet, ne? Dass die wissen, sie werden jetzt fotografiert und dass sie die Chance haben, sich auch optimal darzustellen, ja,
weil obwohl viele sind vielleicht erstmal verschreckt, oder? Selbst ich, die ich vor Kameras professioneller Natur seit Jahrzehnten stehe, sowohl Fotokameras als auch Fernsehkameras, auch ich bin da immer noch jemand, der sagt, oh, sieht das jetzt gut aus, passt das jetzt? Und so. Sind die Menschen da offen?
Dieses Gefühl, vor einer Kamera gut auszuschauen, da ist einfach sind die Perspektiven einfach zu sehr verschoben worden in Richtung, dass Jugendlichkeit alles bedeutet und das Alter bedeutet nichts. Meine Erfahrung ist es, und ich merke das jetzt auch selbst mit fortschreitendem Alter, dass die Erfahrung und das Wissen, das man jetzt über die Jahre angesammelt hat, dass das einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Jugend halt auch ist, ja, dass man Dinge mit Humor nehmen kann, viel leichter nehmen kann und so weiter und dass die Hülle natürlich altert, aber das tut sie ja bei allen
gleich.
Lebewesen, Pflanzen, überhaupt ein universelles Prinzip ist Altern, ja, und wie sich das dann äußert, ich sage, in Falten oder in grauen Haaren oder in...
Die ja übrigens sehr schick sind. Sie haben ja auch graue Haare. Also insofern...
Ja,
das ist ja heutzutage,
ich hätte gerne mehr. Ja,
ich hätte gerne mehr. Das ist ja heutzutage en vogue, graue Haare zu haben. Ich habe mich ja auch entschieden, Jahrzehnte gefärbt und jetzt seit ein paar Jahren Natur. Und ich fühle mich sauwohl, um das mal so deutlich zu sagen.
Also, tun Sie auch recht, ja. Also beim Friseur bietet man mir auch jetzt seit 10 Jahren ungefähr, seitdem das erste graue Haar kommt, für Herren ganz spezielle Tönungen an. Und ich sage immer, nein, lassen Sie mal stecken. Ja, es ist, ich bin stolz auf jedes graue, mir erarbeitete Haar, ja, und möchte das einfach auch so behalten, weil es lässt mich älter und für manche auch interessanter und klüger ausschauen, ja.
Mhm.
Und, mir geht's nicht prinzipiell um Äußerlichkeiten, ne? Also in meinem Beruf geht eigentlich alles nur um Äußerlichkeiten, ja, weil das Foto ist nur Äußerlichkeit. Man schaut nicht hinter die Oberfläche oder unter die Oberfläche. So ist es ja beim Menschen auch. Man sieht ja nur eine äußere Hülle.
Sieht man nicht in dem, wie einer aussieht, was er für einer ist oder sie?
Nein, man sieht es überhaupt nicht. Es ist, das ist alles von Vorurteilen geprägt, würde ich sagen. Es sind Dinge, die sich im Laufe unseres Lebens in uns manifestiert haben, die wir bei anderen gelernt haben, abgeschaut haben. Dinge, die wir vielleicht auch ein bisschen kritiklos übernommen haben. Und dann ist das dann immer so ein schnelles Urteil. Ne? Also man sagt, okay, das ist jetzt ein kleiner Mann, der ist halt so, ne? Und eine große Frau, die ist halt eher so drauf. Ja, und ich mag mag aber lieber große Männer und kleine Frauen. So, ja. Und das sind tatsächlich nur Äußerlichkeiten. Ne? Ich finde, man muss sich immer etwas länger schon mit einem Menschen dann auch unterhalten, um zu wissen. Das unterscheidet uns Menschen ja auch von der Tierwelt. Bei Tieren ist die Kommunikation anders, sie ist nicht so fortgeschritten. Aber unser großes Plus ist natürlich unsere Fähigkeit zur Kommunikation. Ja. So, und wenn wir davon keinen Nutzen machen, sondern wenn wir nur Äußerlichkeiten beurteilen, ne, dann entgeht uns tatsächlich eigentlich, es entgehen uns auch Chancen, ja, neue Freundinnen oder Freunde zu gewinnen. Bei jungen Menschen ist es, den Lebenspartner fürs Leben zu finden, und im Alter ist es dann auch endlich den Richtigen zu finden oder die Richtige. Ja, so, das sind so diese Dinge, die man tatsächlich dann, indem man Erfahrungen austauscht. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ich will doch nochmal nachfragen, Herr Tomellen. Das wundert mich ein bisschen, dass Sie das so sagen, weil ich finde, dass man doch den Menschen, gerade wenn sie älter sind, und da zähle ich uns jetzt mal dazu, also eben nicht mehr 20, 30, dass man den Menschen wahnsinnig viel ansieht. Ich trainiere mit Menschen Kommunikation, Präsentieren und solche Dinge und habe natürlich einen speziellen Blick darauf. Ganz klar, ist mein Beruf. Und ich denke, dass ich schon wahnsinnig viel sehe, wenn ich den Menschen nur sehe, bevor ich mit ihm anfange zu arbeiten. Und vieles, vieles, vieles bestätigt sich für mich dann ganz oft, weil die Ausstrahlung, so wie einer rüberkommt und so, das ist doch nicht nur äußerlich.
Wenn Sie das schon immer können, ne?
So, das weiß ich nicht.
Wenn Sie das schon immer können oder wenn sich diese Fähigkeit, wenn Sie das Gefühl haben, Ihre Einschätzung ist besser geworden, dann gratuliere ich Ihnen. Bei mir ist die Einschätzung eher schlechter geworden, muss ich sagen. Ja, also ich ertappe mich immer noch dabei, dass wenn ich bestimmte Leute sehe und denke, boah, hey, tolle Persönlichkeit, tolles Auftreten, sehr sicheres Auftreten und so weiter, dass sich dahinter die unsichersten, verängstigsten Menschen verbergen. Wenn ich so herumschaue in der ganzen Medienwelt auch, dann macht das auch vieles für mich Sinn, dass sobald eine Kamera auf jemanden gerichtet ist, dass die Menschen zu jemand anderem werden, der sie glauben zu sein. Also dieses Eigenbild, ne, dass sie sich antrainiert haben über Jahrzehnte. Ja, und gerade auch ein alter Mensch hat natürlich viel länger Zeit, sich sowas anzutrainieren. Wenn wir Kinder sehen, die sind immer so, ne,
sind
so
authentischer noch,
authentisch,
oder?
Sie selbst. Aber beim alten Menschen hat man das Gefühl, okay, der ist vielleicht ein bisschen grummelig oder der ist kommunikativ oder das ist ein herzensfroher Mensch und so weiter, ja. Wir haben natürlich diese Beurteilung, aber diese Dinge, diese Nachdenklichkeit, die sich dahinter verbirgt und die Ernsthaftigkeit bei manchen Menschen oder auch, ich sag mal, ihre Kraft und ihre Ausstrahlung und die Art und Weise, wie sie mit Konflikten umgehen und so weiter, Konfliktbewältigung, das ist ja gerade das Riesenproblem, was wir haben, ja. Alle unsere starken Männer und Frauen im Fernsehen, die treten ja alle super trainiert und selbstsicher auf, ne? Aber sie schaffen es nicht, diese Konflikte zu lösen, ja? So, und dann schieben sie es immer wieder, ja, es ist halt das politische System und so weiter, wir können ja nicht, wie wir wollen und so weiter. Ich finde, das ist immer nur die halbe Wahrheit, ja?
Na, Sie gucken natürlich als Fotograf mit einem ganz besonders kritischen Blick, kann ich mir vorstellen, oder?
Als junger Mensch war ich sehr visuell natürlich geprägt und ich hatte so ein Gefühl, einfach schöne Bilder zu machen. Ich wusste noch nicht, dass das mal mein Beruf wird, ne, dass das meine Profession ist, meine Passion, Dinge schön, appetitlich, nett darzustellen, dass sie funktionieren. Ja, ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte. Wir sehen ein Bild und wir haben sofort eine Vorstellung davon. Ja, anders als ein Text, den müssen wir erstmal lesen, den müssen wir erstmal verstehen und so weiter. Ein Bild glauben wir immer sofort zu verstehen, ja, weil wir auf Symbole und diese Dinge trainiert sind, schon seit Kindesbeinen an. Ja, das hat sich bei mir im Laufe und jetzt besonders in der jüngsten Vergangenheit seit dieser Corona-Welle, wo ich halt keine Chance mehr hatte zu fotografieren oder irgendwas Schönes, weil alle Menschen Masken auf hat, konnte gar keine Porträts auch rein faktisch machen, weil die Menschen alle sich hinter Masken verborgen haben. Die wollten sie auch nicht ablegen, weil sie Angst hatten, dass sie sich anstecken oder so. Ne? Und da habe ich mir natürlich Fragen gestellt, wie ist das mit den Porträts und was sieht man eigentlich? Was ist das mit den Augen und mit der Mimik? Und ich habe dann auch meine eigenen 100-jährigen Porträts, mit denen ich ja auch so bekannt geworden mal analysiert und so. Was ist die Kraft dahinter, hinter diesen gütig blickenden alten Menschen, die immer so ein bisschen verschmitzt in die Kamera schmunzeln und so weiter? Warum mögen das die Leute so? Und warum mögen sie weniger meine anderen Serien von diesen tollen Sportlern über 80 und so weiter? Ne? Warum sind diese Serien nicht so erfolgreich? Aber die 100-jährigen laufen immer, laufen. Die Menschen mögen das Alter eigentlich. machen das Alter aber für alles mögliche Schlechte verantwortlich. Gerade heute in der Berliner Zeitung gelesen, dass es eine neue Studie wieder gibt, wo man sagt, dass junge Menschen, die unter Stress stehen, dass die sagen, sie fühlen sich viel älter, als sie gerade sind. Also dass Stress Menschen alt werden lässt. Wobei die aber alle im Kopf haben, dass Altsein was Schlechtes ist. Und der Soziologe, der meine erste Ausstellung in Bregenz eröffnet hat, Professor Peter Groß, der hat zum Beispiel die Langlebigkeitsgesellschaft ein Buch geschrieben. Das war so der Prophet der Langlebigkeit, der gesagt hat, es ist doch schön, wenn eine Gesellschaft insgesamt älter wird, weil die kann den Jungen ja so viel vermitteln, kann ihn ja 70, 80, 90, 100 Jahre Erfahrung vermitteln, ja? Wie toll ist es denn, ne? Als wenn 20-jährige 5, 6, 7, 8-jährigen Kinder was beibringen müssen, die selbst noch keine Lebenserfahrung haben, sondern nur diese Dinge, die sie auch selbst gelernt haben, aber noch gar keine Chance hatten, die zu überprüfen im wirklichen Leben, ja?
Wobei ich beobachte, dass in unserer Gesellschaft sich da ja wirklich zumindest so langsam was ändert. Also, es wird auf die Erfahrung der älteren Menschen wieder Wert gelegt. Ich selber habe mit 66 Jahren eine Anstellung bekommen. Man wollte mich in einem bestimmten Zusammenhang als Referentin für Kommunikation. Also ich hatte früher immer schon mal Anstellungen, aber mit 66 Jahren ist es doch enorm. Früher hat man die Leute mit 50 aussortiert am liebsten, ne? Weil der Jugendwahn nicht nur im Netz angesagt war, sondern im richtigen Leben ja auch, ne? Beobachten Sie auch eine Änderung, dass... Doch, ich meine nicht zuletzt wegen des Fachkräftemangels, aber wir müssen ja nicht unbedingt immer aufs Negative gucken, sondern sagen, okay, vielleicht erkennt man auch genauer inzwischen, was eben ältere Menschen zu bieten haben.
Ja, also dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Die erste prominente, wirklich prominente Person, die ich fotografiert habe, war Isabella Rossellini. Und die wurde mit Mitte 30, Ende 30, wurde die von dem Großkonzern, für den sie fotografiert hat, Lancôme, glaube ich, hieß der, wurde sie gefeuert, weil sie als Model zu alt war.
Mit Mitte 30.
Mhm, sie war ja zu dem Zeitpunkt die meist fotografierte Frau der Welt. Und ich war gerade eine Woche in New York und da hieß es, ja, die Isabella Rossellini kommt heute Mittag so und kannst du mal ein Foto von der machen? Und ich war klatschnass geschwitzt, ja, weil ich fertig habe wieder, wow, die meist fotografierte Frau der Welt, ne, die erste Person, die mir in New York wirklich begegnet, ich soll ein Foto von ihr machen. So, es war sehr, 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 sehr aufregend, ja. Die hat mir dann aber alles scheu genommen, weil sie ist eine äußerst sympathische Person und die ist ja auch so ein bisschen mittlerweile zu einer Botschafterin des jugendlichen Alterns geworden.
Wie alt ist die jetzt?
Die ist jetzt fast 70, aber sie ist jetzt vor kurzem wieder eingestellt worden von Lancôme, von der gleichen Firma als, oh, vielleicht auch, glaube ich, mit 66, ja.
Na, guck. Jetzt,
haben sie also gemeinsam, ja.
Mit 66 Jahren, da fängt das mit Leben 66. an. Also meins nicht, das hat schon lange vorher angefangen, aber es gibt ja den berühmten Song.
Richtig.
Von Udo Jürgens, genau, ja, könnte sein.
Aha. Richtig. Ich denke, das Leben generell ist geprägt von Veränderung. Also die Evolution, ja, sich das permanente Anpassen an Gegebenheiten, an Veränderung.
Ja.
Das ist was ganz Wichtiges. Das habe ich auch während der Corona-Zeit mir so ein bisschen versucht anzulesen. Und es ist so, dass der berühmte Psychotherapeut Alfred Adler sagte, dass jedes Leben bestrebt ist, von einer Minussituation in eine Plussituation zu wechseln. Also wenn es irgendwo kalt ist, dann möchte ich ins Warme. Wenn es irgendwo nass ist, möchte ich ins Trockene und so weiter. Ne? Ganz einfach, ja. Und das zieht sich durch alles hindurch, ja. Und wenn wir betrachten, in diesem ganz, 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 ganz kleinen Fenster, in dem wir leben, diese physikalischen Möglichkeiten von Minustemperaturen, Plustemperaturen in diesem unendlichen Weltall, auf diesem kleinen Planeten, dann ist es doch ein Riesenglück, dass wir leben. Ja? Und das Einzige, was sicher ist, ist, dass wir sterben werden. Das ist tatsächlich sicher.
Genau so sehe ich das auch.
Und wir wissen noch nicht mal, wie und unter welchen Umständen. Das wissen wir auch nicht. Ja? So, und die Frage ist, ob es dann Sinn macht, wohlhabend zu sein und besonders viel Besitz anzuhäufen, dass man sein Leben vielleicht mit Hilfe der Medizin nochmal um einen Monat verlängern kann. Und dafür hat man dann sein ganzes Leben gearbeitet und Ängste ausgestanden, dass man irgendwie, dass es nicht reicht. Dem kann ich nicht folgen. Ja. Also da bin ich komplett anders, ticke ich komplett anders mittlerweile.
Carpe diem oder wie?
Ja, würde ich schon sagen. Carpe diem auf jeden Fall.
Also den Tag so intensiv zu nutzen. Also das heißt ja, lebe den Tag. Ja, und Leben heißt für mich nutzen. Also sprich, was draus machen. Das scheint ja bei Ihnen auch der Fall zu sein.
Ja,
habe ich jedenfalls stark das Gefühl. Ich mein,
ja, man sieht's ja auch. Bin ja auch Genussmensch. Und gestern Abend sind wir durch Weimar spaziert. Ja. Und
meine Thüringer Heimat. Ich komme aus Erfurt.
Ach ja. Ja, ganz in der Nähe.
Also da bin ich geboren und aufgewachsen. Ich bin jetzt schon fast 5 Jahrzehnte hier in Berlin, aber ja.
wir lieben Weimar, ja, und da sind wir an einer Pizzeria vorbeigelaufen und die war so studentisch, irgendwie so viel zu voll eigentlich und viel zu klein und viel zu rauchig und irgendwie, aber es hat uns so beide an unsere Jugendzeit erinnert, dass wir, komm, wir gehen mal rein, essen jetzt unsere Pizza, obwohl wir wissen, dass Pizza nach 10 Uhr total schädlich ist, ja, und unser Leben wahrscheinlich um 20 Jahre verkürzt, aber wir haben es gemacht, weil wir das mögen und weil wir den Tag Carpe Diem, wir wollten diesen Moment jetzt nutzen.
Ja, so. Also das ist unter anderem ja auch ein Ansinnen, weswegen ich diesen Podcast mache und mit so tollen Leuten reden kann über Leben und Tod, eben angesichts dessen, dass der Tod kommt. Sie hatten es schon erwähnt, aus meiner Sicht zumindest danach nichts kommt, ich das wirklich im Leben bewerkstelligen sollte. Deswegen habe ich ja auch die Idee, mit diesem Podcast Menschen zu animieren und zu sagen, Leute, denkt doch mal über euer Leben nach, verändert möglicherweise was oder auch nicht, aber schreibt was auf und vielleicht könnte das, was der oder diejenige aufschreibt, dann auch die Erinnerungsrede sein. Manche sagen auch Trauerrede, aber das klingt in meinen Ohren so negativ. Also jedenfalls so eine Art Fazit, so eine Art Resümee oder Erinnerung an das Leben. Also anekdotisch, lebendig im günstigsten Falle. Könnten Sie sich vorstellen, sowas für sich selber auch zu schreiben, aufzunehmen und es bei Ihrer Verabschiedungsfeier abzuspielen?
Also dazu würde ich Folgendes sagen. Ich wusste ja, was da auf mich zukommt, dass so eine Frage kommen wird. Diese Serien, die ich mache mit den alten Menschen und so weiter, ne? Da spricht niemand über den Tod. Mit den über 150, 100-jährigen Personen habe ich mit keiner einzigen Person über den Tod gesprochen. Weil es ist ja klar, dass sie nicht noch 10, 15, 20 Jahre leben, obwohl das nicht mehr so klar ist, weil ich jetzt gerade einem 110-Jährigen zum Geburtstag gratuliert habe und ein anderes Model von mir 109 wird. Also das ist dann, da liegen vielleicht doch noch 10 Jahre vor einem, ja. Aber das Wichtigste ist erstmal das Leben. Und das Leben ist so ein kleines, klitzekleines Fenster, hatte ich ja eben erläutert, in diesem ganzen Kosmos, ja. So, dass das extrem wichtig ist. Dann würde ich vor dem Tod ganz, ganz viel aufschreiben wollen, bevor ich sterbe. Aber ich
danach geht's
mir
ja auch nicht mehr.
Danach geht's auch nicht mehr. Aber ich traue es mir nicht zu, weil ich das Handwerkszeug nicht gelernt habe.
Ja, das könnten wir ja gemeinsam machen. Da biete ich Hilfe an.
Das könnten wir zum Beispiel
also
machen.
Insofern.
Ja. Deswegen finde ich es sehr inspirierend. Ja, das würde mir auf jeden Fall helfen. Mhm. Und dann in weiter Ferne.
Also, weiter Ferne? Man weiß ja nie.
Nein, man weiß nie.
Also Sie sind ein junger Mensch, aber stellen Sie sich mal vor, Sie werden jetzt hier vor dem Hotel mitten in Berlin überfahren.
Also
ist zumindest im Bereich des Möglichen, nicht, dass ich Ihnen das wünsche, aber nein,
in weiter Ferne
ist so eine Sache.
Ich sag Ihnen was. Ich habe in frühester Jugend, also als 13, 14, 15, 16, 17-Jähriger, bis hin zu meinem 30. Lebensjahr, ich habe sehr viele Bekannte und Freunde, also tatsächlich Freunde verloren, die tatsächlich durch Unfälle gestorben sind oder Selbstmord begangen haben, diese Dinge, ja, zieht sich durch mein ganzes Leben durch, ja. Jetzt gerade die Verleger, mit denen ich mein erstes Buch zum Beispiel veröffentlicht habe, beide, das waren Brüderpaar, ne? Die sind auch beide jetzt vor kurzem, der eine ist vor 3, 4 Jahren gestorben, der andere ist jetzt gestorben, ja.
Wie alt?
Anfang 60.
Also ja, und kein Alter?
Nein, kein Alter, ja. Mhm. Aber wenn man guckt, der eine hatte Depression und der andere hatte ein Alkoholproblem und dann wahrscheinlich auch Depression, weil will ich gar nicht weiter ausführen. Aber ich sag mal, der Tod zieht sich durch meine Jugend und meine jüngeren Erwachsenenjahre durch. Ne? Ganz viele Kollegen, also 3, die mit 50 vom Tenniscourt kamen, umgefallen, tot waren und so weiter.
Also was ist die Schlussfolgerung? Es ist nicht in weiter Ferne unter Umständen. Wenngleich ich Ihnen ein langes Leben wünsche. Es könnte ja sein, dass es sogar bis 120 geht. Also ich habe in diesem Film Forever Young, wo Sie ja auch mit drin waren, eine wunderbare ZDF-Doku. Da wird ja drüber gesprochen, dass die Wissenschaft durchaus daran arbeitet, dass der Mensch irgendwie relativ bald durchaus 120 werden kann. Das heißt, es könnte ja sein, dass es bei Ihnen gerade Halbzeit ist. Aber man weiß es nicht. Vielleicht doch schon mal anfangen mit dem Schreiben?
Mit dem Schreiben, aber nicht mit der Grabrede.
Naja, genau das ist es, was ich vermeiden will. Also mit Anekdoten aufschreiben, weil der Mensch ist ja auch vergesslich, wäre ja schade, wenn bestimmte Sachen vergessen sind. Und dann zu sagen, ich habe da was. Wobei dahinter steckt ja auch, dass ich sage, ich möchte das letzte Wort haben. Also ich möchte sicher gehen. Deswegen will ich das auch aufnehmen und will, dass die Menschen, die dann da sind, mich auch nochmal hören. Mhm. Vielleicht sogar sehen, könnte ja auch ein Video sein. Einfach, dass man nochmal lebendig dabei ist. Ich hatte das Ding übrigens früher auch lebendig begraben genannt. Das kam nicht so gut an. Das hat man das zum Teil missverstanden. Deswegen heißt es etwas langweiliger jetzt Rede meines Lebens.
Ja.
Aber wäre ja doch vielleicht eine Idee.
Frau Schwarz, Sie sind eine Frau des Wortes. Sie arbeiten mit Ihrer
Stimme. Deswegen bin ich auch für Sie da.
Ja, ich arbeite mit meinen Augen. Ich bin Fotograf. Wieso will man einen Fotografen hören, was der über sich sagt?
Na, weil er ein interessantes Leben hatte.
Naja, nein, man will seine Bilder sehen und man will seine Bilder, wie der Helmut Newton Stiftung, was Helmut Newton gesagt hat. Also es gab sehr, sehr, sehr beredte und kluge Fotografen auf jeden Fall, ja, die sehr philosophisch gedacht haben und auch ein Gedankengebäude hinter ihrer Bildwelt dann auch hatten, ja. Und da arbeite ich ja schon seit langem dran, ne? Ich möchte ja das Altersbild einfach verbessern und aufwerten, ja. Aber ich finde, es gibt Menschen, die sind gut im Wort und es gibt Menschen, die sind gut im Bild, ja.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwelche politischen Reden von Michelangelo hören will oder so. Das wäre zwar interessant, um das mit seinem Werk abzugleichen, aber man würde es immer vergleichen mit dem, was er visuell geschaffen hat, also mit seinem Werk und so seine Gedanken.
Wobei das eine ja das andere nicht ausschließen muss. Also natürlich kann ich mir vorstellen, dass man bei so einem Abschied eines richtig guten Fotografen unbedingt auch Bilder sehen sollte. Also das fände ich schon gut, oder? Das stellen Sie sich auch vor, offenbar.
Auf jeden Fall. Was das für ein Mensch war, diese Diskussion haben wir auch sehr, sehr oft, ne? Also diese Genie und Wahnsinn, dass man große Künstlerinnen und Künstler so menschlich nicht unbedingt mit denen am Stammtisch sitzen wollte oder in der Sauna oder keine Ahnung wo. Ja, so. Aber man liebt ihre Arbeit, liebt ihre Musik, man ist beseelt. Ja, wir wissen ja, dass ganz viele tolle Menschen Stinkstiefel waren oder nicht, ja. Und auf der anderen Seite, dass ganz, ganz viele sehr, sehr gute Menschen, dass man die vergessen hat, ob ihre Gutheit, ne? Und dass wir nur noch über die Schlechten und die Bösen reden und so weiter, ja.
Mhm.
Das ist ein Ungleichgewicht in unserer Welt.
Mhm. Machen Sie weiter mit den Altersbildern? Ist das weiter ein Thema oder steht was anderes auf der
Agenda? Also ich komme gar nicht davon weg. Ja, ich kann mich nur bald selbst dann auch fotografieren, ne, weil ich dann, das passt dann. So.
Nur wollen wir es mal nicht übertreiben.
Wir wollen es nicht mal.
Sie sehen ja noch jünger aus, Sie haben es betont, man sieht es ja auf dem Foto auch.
Danke, danke, danke. Man sieht es Gott sei Dank nicht im Radio dann nachher oder auf Ihrem Podcast. Nein, aber Alter, das ist nur eine Zahl. Ich sage mal, wir nehmen ein Leben lang Informationen auf, ja, und verarbeiten und verwerten die. Ne? Auch jetzt diese ganze Diskussion mit dieser künstlichen Intelligenz. Ne? Ich wache jeden Morgen auf und lese wieder so einen Artikel von Kollegen, Kolleginnen, die sagen, boah, diese künstliche Intelligenz, diese Bildwelten erschaffen. Ja, auch jetzt mittlerweile kann man ja Filmsequenzen zusammenschneiden. Ja, so.
Und na, das die ist, künstliche Intelligenz
ja,
macht das.
Aber sie macht es auf das sogenannte Prompten hin. Man muss
absolut
ihr irgendwelche Worte liefern.
Genau, und dann Anweisungen.
Und dann sammelt sie aus dem gesamten Bildmaterial, was ja eben zur Verfügung liegt, aufgrund irgendwelcher Algorithmen, sammelt sie was zusammen. Das heißt, das ist tatsächlich nichts Neues, was die macht. Ne? Also es ist nicht das, was durch unser menschliches Gehirn gegangen ist, durch unsere Filter und so weiter, durch unsere Erfahrungen, durch unsere Gefühlswelt und so weiter. Künstliche Intelligenz hat kein Gefühl, empfindet keinen Schmerz und so weiter. Aber das Ganze, was wir in Bilder sehen und was wir in interpretieren wollen, sind Gefühle, Schmerz, Liebe, Ärger. Und eine künstliche Intelligenz, und ich finde, das Wort Intelligenz ist falsch, es ist einfach eine super Rechenmaschine, die halt so Pixel zusammenstellen kann, dass sie uns täuschen. Gestern habe ich auch eine Sache gesehen, da kann man zum Beispiel Bilder von Toten, und das ist jetzt sehr interessant für Sie, ja. Also da hat ein Fotograf ein Bild von einem Toten genommen, der 1930 irgendwo in Amerika lebt. Das stand gar nicht drunter, wo das Bild her war, ja. Aber es war so eine Schwarz-Weiß-Fotografie von einem Goldgräber, keine Ahnung was, so. Und das hat er gemorpht oder beziehungsweise gepromptet und hat gesagt, mach da aus dem Gesicht, mach da mal einen Bankdirektor draus jetzt, der jetzt gerade heute 2024 ein Meeting eröffnet. Und dann spuckte ihm die künstliche Intelligenz, die spuckte ihm dann nicht nur so ein Bild aus, sondern die hat dann dieses Gesicht in Farbe und 8K aufgepixelt, ja, in 20 Aufnahmen, wo der in allen möglichen Banken, die existieren, an einem Konferenztisch sitzt und irgendwie cool in die Kamera guckt, ne? Also Gesichtsausdruck doch verändert und so weiter. Und das ist so shocking, weil ich auch einen Großteil, ich sag mal, meines kommerziellen Daseins daraus beziehe, Porträts von Businessmenschen zu machen, also Corporate Porträts, ne? Und diese ganzen Corporate Porträts können jetzt die Firmen selbst von sich machen, indem sie das Programm sich anschaffen und sagen, hier, mach mal, hier habe ich eine Aufnahme hier von Instagram und so, mach mal da jetzt, so, da will ich jetzt cool in meinem Büro irgendwie posen, ne? Und dann muss ich nicht mehr meinen Wagen vollpacken, da hinfahren, mein Licht aufstellen und so weiter und nachher eine große Rechnung schreiben, sondern das geht alles umsonst. Und ich brauche keine Stylistin mehr, ich brauche keine Models mehr, ich brauche kein Hair-Make-up-Artist mehr, ja? Sondern das macht alles fast für umsonst ein Computer und der liefert mir dann nachher noch Varianten.
Nicht lustig, oder?
Es ist nicht lustig, weil es ist ein ganzen Bereich, wo halt ganz viele Kolleginnen und Kollegen jetzt Jahrzehnte mit ihren Lebensunterhalt verdient haben, das nicht mehr machen können. Ne?
So, naja, und ja auch hochkarätige Fähigkeiten haben. Ne? Das kann ja auch nicht irgendwie jeder. Also das ist ja...
Nein.
Und doch ist es verrückt. Ich beschäftige mich auch damit. Ich sehe auch Bilder, die sind enorm. Das ist verrückt.
Werden immer besser.
War es das für Sie dann als Fotograf?
Nein, ich lasse mich davon nicht entmutigen. Ich merke ja, dass die Dinge, die jetzt zum Beispiel letztes Jahr auf dem Markt erschienen sind, ne, wo ich mich total erschrocken habe, wie diese Aufnahme mit dem Papst in dieser Balenciaga-Daunenjacke. Können Sie sich erinnern? Haben Sie das gesehen?
Ja, zufällig? Ich glaube, ja.
Mhm. So, und da dachte ich erst, boah, das ist ja richtig toll. Ne? Und, so, und dann hat man damit rumgespielt und so weiter. Und das hat halt eine sehr, 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 sehr geringe Halbwertszeit. Und die Leute, die können das dann nach einem Monat nicht mehr sehen. Dann ist das nicht mehr lustig, weil alle haben es gesehen. Ja, so, und da muss man was Neues machen. Dann kann man was Neues machen und so weiter. Dann hat man diese Leute mit den Tintenfisch-Tentakeln gemacht oder Menschen mit Tierköpfen und so weiter, ja. Das ist auch alles mittlerweile schon wieder durch. Hat man jetzt gesehen, weiß man, es künstliche Intelligenz. Was ich denke, ist eben die Gefahr, dass solche Sachen, die realistisch sein könnten, ja, und dass die einfach, ich sag mal, mit einer Meldung, die auch durchaus echt ist, ja, also der Satz, da ist jetzt der Bankdirektor XY, aber das ist dieser Goldgräber aus Klondike aus 1898, der schon 100 Jahre tot ist, ja, so und das in gewissen Bereichen, wie zum Beispiel in der Werbung, wo man eh weiß, okay, das ist nur Werbung, da geht's nur um eine Visualität, dass das irgendwie appetitlich rüberkommt und so weiter und dass da unten ein Logo klebt und dass man sagt, boah, das Bild gefällt mir, da zu der Bank gehe ich jetzt oder zu der Versicherung und so weiter. Mhm. Ja, und es funktioniert alles so ein bisschen unterbewusst. Und da liegt für mich eine ganz, ganz große Gefahr, weil wir einfach gewohnt sind, über Bilder zu kommunizieren, ja. Und auch Bilder einfach erstmal für wahrzunehmen, bevor wir uns fragen, wir fragen uns dann nicht mehr, wir nehmen das auf, unser Unterbewusstsein prägt sich ein und wir haben dann auf einmal diese Meldung im Kopf und irgendwann kommt die dann wieder hoch und das habe ich irgendwo gesehen, ich memoriere das und so weiter, ja.
Trotzdem lassen Sie sich nicht entmutigen, haben Sie gesagt.
Nein, trotzdem lasse ich mich nicht entmutigen, weil ich habe heute auch ein interessantes Interview mit dem Werner Herzog gelesen, der gesagt hat, ja, ich werde es nie schaffen, so großartige Filme wie er zu drehen. Ja, so. Und ich finde, Werner Herzog finde ich großartig. Aber das ist so ein Satz, wo ich sage, ja, ich würde nie sagen, dass meine Bilder so großartig sind, das schafft niemand. Ich weiß, dass die AI das 100-mal besser kann als ich, weil ich muss ja die richtigen Leute finden. Und bei mir war es so, wenn ich in der Vergangenheit gucke, ich habe die Leute ja vorher gar nicht gesehen. Ne? Also ich sehe die zum ersten Mal und dann ich weiß nur, okay, die sind jetzt über 100 und dann muss ich daraus das Beste rausholen. Das ist dann mein Job als Fotograf. Ne? Die AI kann sich dann aus allen besten Bildern die besten zusammenschnipseln und so.
Jetzt höre ich schon wieder Sachen, die genau genommen dazu angetan werden, sie zu entmutigen. Sie wollen sich aber nicht entmutigen lassen.
Weil ich in der Lage bin, das zu analysieren und weil ich weiß, dass eben die Halbwertszeit sehr gering ist, dass sich das ganz schnell erschöpft und man wieder, so wie bei der
Aber die KI ist natürlich vielfach, wie soll ich sagen, in jeder Sekunde kommt da was dazu, sozusagen. Die sammelt ja Informationen. Das heißt, es wird ja nicht weniger.
Richtig, das wird immer, immer mehr. Ja, ich denke, das Internet und alles, was über Bildschirme dargestellt wird, macht sich in der Zukunft komplett unglaubwürdig. Wir werden wieder mehr zum Stammtisch laufen oder face-to-face mit Leuten nicht mehr über Bildschirme kommunizieren wollen, weil wir dem nicht mehr trauen können, ne? Weil alles manipuliert sein kann. Ja.
Naja, umso mehr oder umso schwieriger ist es ja als Fotograf dann weiter zu bestehen.
Ja, weil natürlich unser Produkt das Bild ist.
Ja, ja.
Ja, richtig.
Und jetzt
ja,
will genau. Ich noch mal wissen, warum lassen Sie sich nicht entmutigen?
Naja, das ist jetzt der Stand momentan der Dinge, weil mich Corona schon hätte entmutigen müssen. Ja, es hat mich auch total entmutigt, muss ich sagen. Ich bin ein anderer Mensch geworden jetzt. Ich gucke anders auf Karriere und so weiter. Aber ich bin auch älter und reifer geworden und weiß, dass ich ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen habe, die genau in diesem Dilemma jetzt gerade stecken. Ne? Da wird sich was etablieren. Wir haben jetzt gerade dieses EU-Gesetz herausgebracht, AI Act, ne? Also so eine Regelung. Aber das hinkt ja schon hinterher. Wenn jetzt Firma A und Firma B beide eine Kampagne rausbringen, die mit künstlicher Intelligenz erzeugt ist, ne, dann arbeiten ja künstliche Intelligenzen gegen künstliche Intelligenzen. Ne?
Und dann kommen Sie.
Ja, und dann komme ich, genau. Und dann ich sage, guck mal, das Foto ist vom Herrn Tom Mählen, ja. Dann weißt du, ach, das ist ja der mit den 100-Jährigen, ja. Der hat Menschen fotografiert mit 100 Jahren Erfahrung und nicht mit einem Tag oder einem Monat Internet. Blase, bla. Es ist jemandem zuzuordnen. Die Quellenangabe ist eindeutig. Das macht mir Hoffnung. Das Produkt wird wertiger, wenn eine Person aus Fleisch und Blut dahinter steht.
Schwarz hören.